Den Predigtext von den Arbeitern im Weinberg haben wir bereits als Evangelienlesung gehört. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg von Gott, das ist klar. Der Weinbergsbesitzer und Hausherr ist Gott der Vater, der Verwalter ist Jesus Christus und wir Christen sind die eingestellten Arbeiter. Die Einstellung geschieht durch die Taufe und die Bekehrung und den Glauben, wo man sich mit Gott einigt. Die Lohnauszahlung ist das jüngste Gericht. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so zusammenfassen. Gott ist wie dieser Hausherr gerecht und barmherzig und belohnend. Ich kann nicht alles wiederholen, was bei der letzten Predigt vor 3 oder 4 Jahren gesagt wurde. Dieser Text ist so voll mit Informationen, dass ich auch doppelt so lange predigen könnte. Also es baut heute etwas auf das, was beim letzten Mal zu diesem Text gesagt wurde. Erste Aussage, Gott ist gerecht, er hält, was er verspricht. Als der Weinbergsbesitzer früh am Morgen, das ist um 6 Uhr, die erste Stunde geht von 6 bis 7, als er da die ersten Arbeiter einstellt, da einigen sie sich auf einen Silbergroschen als Tageslohn. Das war die damals übliche Bezahlung. Und zur Auszahlung 18 Uhr erhalten sie den vereinbarten Lohn. Der Weinbergsbesitzer ist ein zuverlässiger Arbeitgeber. Er bleibt nicht in Verzug mit der Lohnauszahlung. Er geht auch nicht pleite. Nein, er ist zuverlässig und gerecht. So auch Gott. Sein Lohn für alle, die er berufen hat, ist derselbe, ewiges Leben in Herrlichkeit. Und dazu noch Zugaben und Angelder in diesem Leben. Die Arbeiter im Gleichnis hatten auch solche Zugaben. Zum Beispiel die früh angefangen hatten zu arbeiten, die durften die Gewissheit haben, dass sie heute Lohn nach Hause bringen und die Familie ernähren können. Sie konnten sich schon früh entspannen, dass sie wissen, der Tag ist gerettet, ich habe Gott sei Dank Arbeit gefunden. Gottes Zugaben und Angelder für uns schon in diesem Leben sind zum Beispiel Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Friede, dass man nicht ohne Rast und Ruhe immer schaut, hoffentlich verpasse ich nichts, ich muss noch dies machen und jenes machen und das wäre auch ganz gut, sondern dass ich Frieden und Ruhe für meine Seele finde, wenn ich zu Jesus komme, wie er es verspricht, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Weitere Angelder für uns Christen schon in diesem Leben sind, dass man nie allein ist, sondern dass man die Gemeinschaft mit Gott immer haben kann. Und dass man auch die Gemeinschaft mit anderen Christen haben kann, in der Familie Gottes, in der Gemeinde. Oder dass man über viele Jahre seines Lebens die Gewissheit haben kann, ich werde erlöst werden. Und dass man deswegen auch keine Angst vor dem Tod zu haben braucht. Oder eben auch keine Angst, dass man in diesem Leben etwas verpasst oder zu kurz kommt. Gott ist zuverlässig und gerecht. So weit, so problemlos. Wir leben jedoch in einer gottfeindlichen und deshalb ungerechten Welt. Und je stärker wir uns von dieser Welt beeinflussen lassen, umso stärker empören wir uns gegen dieses oder über dieses Gleichnis. Denn in unserer gottfeindlichen Welt ist der Umgang mit der Gerechtigkeit verschieden. Wenn es mir nützt, finde ich sie gut. Wenn sie mir aber scheinbar schadet, dann lehne ich sie als ungerecht ab. Im Gleichnis sagt der Hausherr allen, die später eingestellt werden, dass er ihnen das gibt, was recht ist. Das entscheidet der Hausherr. Was gerecht ist, entscheidet Gott. Wir können aus der Bibel erfahren, wie zum Beispiel auch heute aus diesem Predigttext, dass wir Menschen dazu neigen, Gottes Gerechtigkeit nicht immer oder uneingeschränkt anzunehmen, das zeigt sich auch an unserem Verhalten gegenüber seiner Barmherzigkeit. Und da bin ich bei dem zweiten Gedanken der Predigt. Gott ist nicht nur gerecht, sondern zugleich auch barmherzig, wie der Hausherr im Gleichnis, wie wir es auch schon in der Lesung aus dem Alten Testament gehört haben. Der Hausherr im Gleichnis, dessen Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er überhaupt Arbeitsplätze geschaffen hat und bereit ist, Arbeiter einzustellen und den Tariflohn zu zahlen. Die früh morgens Eingestellten kommen auch in den Genuss dieser Barmherzigkeit, nur scheinen sie das gar nicht zu merken. Weiter ist der Hausherr dadurch barmherzig, dass er auch zu späterer Stunde noch Arbeiter einstellt, was damals auch schon betriebswirtschaftlich unklug war. Und schließlich übt er Barmherzigkeit, indem er den später Eingestellten einen vollen Tageslohn auszahlt. Wichtig ist zuerst, dass Gott wirklich barmherzig ist. Nicht so wie manche Menschen, die andere für ihre eigene Barmherzigkeit bezahlen lassen. Politiker zum Beispiel machen scheinbar manchmal Geschenke an die Bevölkerung, zum Beispiel durch den Beschluss, bestimmte Gebühren zu verringern oder nicht zu erheben. Aber sie nehmen dieses Geld, was sie scheinbar dem Volk schenken, nicht von sich selber, sondern von dem, was sie dem Volk vorher abgenommen haben. Es ist also gar kein Geschenk, es ist nicht ihre Barmherzigkeit, sondern eigentlich Augenwischerei und Betrug. Nicht so bei Gott, nicht so im Gleichnis von dem Hausherrn. Er senkt nicht den Lohn von allen, um mit der übrig bleibenden Summe dann auch die, die später eingestellt wurden, zu bezahlen, sondern er nimmt aus seinem eigenen Besitz zusätzlich Geld, um die anderen zu bezahlen. Und wer wollte ihm das verwehren? Würde dem Hausherrn auch jemand verwehren, wenn er sich ein neues Haus kauft, wenn er das Geld dazu hat? Doch hier kommt der Knackpunkt. Obwohl wahrscheinlich niemand von den Arbeitern dem Hausherrn damals vorgeworfen hätte, wenn der sich ein neues Haus kauft von seinem Geld, so werfen sie ihm doch vor, dass er von seinem eigenen Geld den anderen Arbeitern auch den vollen Tageslohn zahlt. Sie werfen ihm vor, dass er barmherzig ist. Sie können ja eigentlich nicht sagen, dass er zu ihnen ungerecht war, das war er nämlich nicht, aber sie empfinden so etwas in der Art, denn sie sind neidisch. Der Neid ist eine der sieben Hauptlaster, aus dem eine Todsünde werden kann. Neid frisst auf. Neid schadet anderen Menschen und mir selbst. Im Gleichnis murren die Arbeiter gegen den Hausherrn und vor Wut lassen sie bei ihrer Anrede ihm gegenüber, bei ihrem Gespräch mit ihm die Anrede weg, was damals eine grobe Unhöflichkeit war. Ihr Neid machte sie unverschämt gegenüber dem Hausherrn. Ihr Neid machte sie missgünstig gegenüber den später Eingestellten. Und ihr Neid gefährdete ihre eigene Zukunft. Denn sie riskierten durch ihre Unverschämtheit, morgen nicht wieder eingestellt zu werden. Davor will uns Jesus in diesem Gleichnis warnen, natürlich auch in weltlichen Dingen, aber besonders in unserer Beziehung zu Gott. Wir können uns fragen, sind wir neidisch, wenn andere Menschen die Barmherzigkeit Gottes auch erleben, dass er sie auch noch als Erwachsene in seinen Weinberg ruft und tauft und ihnen dasselbe ewige Leben in Herrlichkeit schenkt wie uns? Ist uns dabei klar, dass jeder, der schon lange Christ ist, schon lange in den Genuss der Angelder und Zugaben Gottes auf ewiges Leben in diesem Leben gekommen ist? Ist es wirklich beneidenswert, wenn jemand erst viel später die bergende Gemeinschaft der Familie Gottes erleben darf? Ist uns klar, dass wir uns, wenn wir neidisch sind auf Menschen, die später erst Christen werden, dass wir damit uns in erster Linie gegen Gott stellen und so murren, wie auch die Israeliten in der Wüste gegen Gott murrten, nachdem er ihnen eine Gabe nach der anderen geschenkt hatte. Und dass wir dadurch alles andere als einladend auf neue Christen wirken, ist uns das klar. Und dass wir uns, wenn wir unser Murren nicht beichten, selber um den Lohn bringen können. Auch an dieser Stelle erleben die frühmorgens Eingestellten, zumindest einer von ihnen, die Barmherzigkeit Gottes. Sie, die meinen, dass sie gar keine Barmherzigkeit nötig haben, weil sie den ganzen Tag gearbeitet haben. Der Hausherr spricht einen von ihnen konkret an, nicht die ganze Gruppe. Damit ist auch klar, es ist nie gut, sich als Gruppe zu verbünden gegen einen Einzelnen. Erst recht gilt es nicht gegenüber Gott, dass sich eine Gruppe vereinigt und Gott anklagt. Der Hausherr lässt sich darauf nicht ein, auf die murrende Meute, sondern spricht einen von ihnen konkret an, weil Gott jeweils eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen von uns haben möchte. Keine kollektive Beziehung, wo der Einzelne untergeht, sondern zu jedem Einzelnen, die diese Person auch einzeln verantworten muss. Der Hausherr spricht einen aus der murrenden Meute konkret an und er nennt ihn mein Freund, trotz dessen unverschämten Auftretens. So wie der Vater des verlorenen Sohnes den älteren Sohn auch mein Sohn nennt, obwohl der auch so unverschämt zu ihm gewesen war. Gott spricht jeden von uns persönlich an. Er kennt unsere persönliche Situation und nennt uns seine Kinder, obwohl auch wir unverschämt zu ihm waren und gesündigt haben. Gott vergibt uns unsere Schuld, wenn wir ihn darum bitten. Wie der Hausherr im Gleichnis auch den Früheingestellten ihren Lohn nicht wieder wegnimmt oder sie vor Gericht zieht, was er hätte tun können. Das führt uns zum dritten Gedanken der Predigt. Gott ist wie dieser Hausherr nicht nur gerecht und barmherzig, sondern auch belohnend. Die Arbeiter im Weinberg oder wir in der Gemeinde arbeiten für Lohn. Da fragt man sich natürlich sofort, ja, was ist denn dann mit der Gnade? Die ist doch so wichtig. Einige Aspekte können uns da helfen. Zuerst einmal, dass in unserem Gleichnis alle Arbeiter Barmherzigkeit aus Gnade empfingen, auch die, die von früh an gearbeitet haben. Denn dass es diese Arbeitsplätze überhaupt gab und dass der Hausherr gerade sie eingestellt hatte, das ist auch die Gnade des Hausherrn und nicht die Leistung der Arbeiter. Sie hatten darauf keinen Anspruch. Der zweite Aspekt, der uns helfen kann, ist, dass wir es hier mit einem Gleichnis zu tun haben. Man kann nicht jeden einzelnen Punkt übersetzen und auf Gott beziehen. Das wäre eine Allegorie. Und das haben wir nach dem Mittelalter, hat es die Kirche wieder aufgegeben, alles zu allegorisieren, weil man dadurch schnell einem Bibeltext Gewalt antun kann. Dritter Aspekt, der Hausherr trennt den Lohngedanken vom Leistungsgedanken. Die spät Eingestellten erhalten den vollen Lohn, obwohl sie offenkundig nicht so viel geleistet haben. Offensichtlich geht es Jesus, wenn er dieses Gleichnis erzählt, mehr um die Barmherzigkeit des Vaters, der den Lohn gibt, als um die Arbeitsleistung von uns Christen, die wir möglicherweise mit Gerechtigkeit, mit unserer Gerechtigkeit verwechseln. Vierter Aspekt, es kann uns helfen, wenn Jesus uns, und das ist nicht bildlich gesprochen, in seine Nachfolge beruft, dass wir ihm nachfolgen sollen. Unsere Arbeit, unsere Leistung besteht in der Nachfolge darin, dass wir auf dem Jesusweg laufen und nicht abbiegen oder ihn verlassen, sondern ihn bis zum Ziel beschreiten, damit wir das ewige Leben in Empfang nehmen können. Diesen Jesusweg haben wir aber nicht selber hergestellt und aufgeschüttet und planiert, sondern diesen Weg, der ans ewige Leben führt, den hat Jesus für uns zur Verfügung gestellt durch seinen Tod am Kreuz. So haben auch die Arbeiter im Gleichnis nicht den Weinberg gegraben, nicht die Weinstöcke gepflanzt und auch nicht den Wein und die Frucht wachsen lassen. Ich kann mich fragen, ob ich die Nachfolge Jesu Christi als Plackerei empfinde, wie die murrenden Arbeiter im Weinberg. Wäre ich lieber vielleicht kein Christ oder ein Christ, wo es niemand anders merkt, dass ich Christ bin? Ignoriere ich auch die Barmherzigkeit, die Gott mir erwiesen hat, nicht nur das ewige Leben Herrlichkeit, was ich ja jetzt noch nicht habe, was ich nur garantiert bekommen habe, sondern auch die Angelder und Zugaben, zum Beispiel den Heiligen Geist, der als Unterpfand unserer ewigen Seligkeit in der Bibel bezeichnet wird, den wir jetzt schon erhalten. Nutze ich diese Gaben oder habe ich sie ignoriert? Wenn ich einmal mürrisch bin in der Gemeinde, kann ich mich fragen, kann es daran liegen, dass ich mehr Lohn oder anderen Lohn erwartet habe, als den Jesus in der Bibel verspricht? Backe ich einen Kuchen für das Kirchencafé zur Ehre Gottes oder vielleicht auch zu meiner Ehre, damit die Leute meinen Kuchen und mich loben, weil ich so viel mache in der Gemeinde? Das ist ein sehr gutes Beispiel für mich persönlich, ja, der ich ja so viele Kuchen backe. Oder ein anderes Beispiel, bin ich mürrisch, wenn ich von der Gemeinde keinen Dankesbrief erhalte, nachdem ich beim Arbeitseinsatz mitgemacht habe? Ja, wir arbeiten in der Gemeinde tatsächlich um Gotteslohn. Auch wenn dieses Wort für mich unverständlicherweise so oft eine negative Konnotation erhält. Wir Christen empfangen alle denselben Gotteslohn, die ewige Herrlichkeit. Dadurch wird uns klar, dass es keine Christen erster und zweiter Klasse gibt, sondern nur Arbeiter im Weinberg des Herrn. Das war übrigens auch die Definition oder ist die Definition, die der vorletzte Papst Benedikt XVI. Über sich gesagt hatte, wer er ist. Ich bin ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Und das kann uns helfen, dass wir alle Arbeiter im Weinberg des Herrn sind, dass wir nicht neidisch sind auf andere Christen, sondern uns mitfreuen. Man könnte sagen, eine Aufforderung oder Lehre aus diesem Gleichnis ist Mitfreude statt Neid. Die, die schon lange Christen sind, können Verständnis haben dafür, dass frisch bekehrte Christen sich vielleicht manchmal etwas zu viel vornehmen bei der Nachfolge Jesu Christi und dadurch vielleicht sogar etwas Besseres wirken und sagen, Mensch, was ist denn bei euch, Leute, ihr seid so lahm, was ist denn hier los? Ist denn hier gar kein Feuer des Heiligen Geistes da? Dass sie Vorschläge machen, wie man noch mehr Leute erreichen könnte und dass es am besten morgen gleich losgehen müsste. Auf der anderen Seite können die frisch gebackenen Christen Verständnis aufbringen, dass alteingesessene Christen manchmal etwas wenig Feuer des Heiligen Geistes versprühen oder zur Resignation neigen oder sagen, naja, als wir das vor 10 Jahren probiert haben, da hat es jedenfalls nicht geklappt. Wenn wir uns jeweils für den anderen mitfreuen und Verständnis für ihn haben, dann können wir voneinander profitieren. Und wenn wir Christen alle in unserem Alltag Menschen erleben, die neidisch sind, dann können wir ihnen durch unsere Mitfreude statt Neid ein Beispiel geben, wie es besser geht, wie sie andere und sich selbst vor Schaden bewahren. Liebe Gemeinde, für alle, die schon lange Christen sind, kann dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg eine Hilfe sein, die Freude wieder zu entdecken, wie schön es ist, Christ zu sein. Ich habe die Gewissheit, dass ich das ewige Leben bekomme. Christsein bedeutet Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und es kann in mir Mitfreude erzeugen, die auf andere überspringen kann und einladend wirkt. Für alle, die erst seit kurzem getauft sind, können Jesu Worte eine Vergewisserung sein, du gehörst genauso zum Team dazu wie die uralten, angestammten Christen. Es gibt keine Christen ersten und zweiten Ranges. Jesus freut sich über jeden, der in sein Team kommt. Und entlohnt auch alle gleich. Das ist die Botschaft auch an alle, die vielleicht hier sitzen und noch nicht getauft sind. Die sie vielleicht noch so vorkommen wie die Arbeiter im Gleichnis, die auf dem Markt sitzen und warten, dass sie eingestellt werden. Jesus möchte euch gern in seinem Team haben. Durch den heutigen Predigttext und die Predigt wirbt er um euch, um auch euch einstellen zu können. Wenn ihr ihm euer Leben anvertraut und um Vergebung eurer Sünden bittet, dann gehört ihr dazu. Dann führt euch der Heilige Geist zur Taufe und in den Weinberg des Herrn, sodass wir schließlich alle im Frieden auf dem Jesusweg unserem Lohn in der ewigen Herrlichkeit entgegengehen. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.